es wäre ein leichtes gewesen, im Wahlkampf darauf hinzuweisen, dass er nach der Wahl, wenn er denn Kanzler werden würde, die Schuldenbremse reformieren würde. Auf welche Art und Weise, das hätte er nicht sagen müssen, aber es wäre aus meiner Sicht, ihm wäre kein Zacken aus der noch nicht richtig sitzenden Krone gebrochen, wenn er die Deutschen darüber in Kenntnis gesetzt hätte.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Heute habe ich einen Mann zu Gast, dessen Dokumentarfilme ich als politisch interessierter Mensch immer schon sehr, sehr gern gesehen habe. Aber seit ein paar Jahren beweist er, dass er nicht nur Filme machen, sondern auch Bücher schreiben kann. In diesem Jahr ist dennoch Sprechen wir miteinander herausgekommen. Irgendwie eine Mischung aus Dokumentation und Reportage, eine Reise durch verschiedene Länder und eine Reise auf der Suche nach der Demokratie. Oder vielleicht sogar nach der Zukunft der Demokratie, wobei man nach der Lektüre nicht genau weiß, ob diese Demokratie überhaupt noch eine hat, also eine Zukunft. Darüber will ich sprechen. Wir sind heute hier zu Gast bei Heimann, im Untergeschoss bei Heimann mit ungefähr 100 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und ich freue mich sehr, dass wir heute uns mal wieder treffen mit Stefan Lambi. Lieber Herr Lambi, schön, dass es geklappt hat.
Vielen Dank, Herr Haider. Es freut mich sehr.
Wir haben so viel, so oft schon miteinander gesprochen, aber ich habe festgestellt, dass ich gar nicht so viel über Sie weiß. Und das muss ich nochmal nachholen. Ich habe jetzt gelernt, dass Sie eigentlich nicht Dokumentarfilmer werden wollten, sondern Autorennfahrer.
Richtig, ja. Sie sagen oh. Also für mich war es kein oh, das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich wollte Autorennfahrer werden. Und zwar, ich komme aus Bonn am Rhein. Und in der Nähe von Bonn liegt die Eifel und in der Eifel liegt der Nürburgring. Und ich hatte einen rennsportverrückten Onkel, der war nur 13 Jahre jünger als ich und der hat mich immer zu den Autorennen mitgebracht. Älter als ich. Er fühlte sich aber jünger an, verrückt wie er war. Und der hat mich an den Automobilsport gebracht. Und das war eigentlich für mich eine Perspektive. Also wenn ich mal groß bin, dann werde ich Autorennfahrer.
Und das ist so interessant, wenn man sie so erlebt, dann denkt man immer, ich kenne eigentlich wenig Menschen, die so ruhig und gelassen wirken. Und dann sagen sie, sie wollten Autorennfahrer werden, erstens. Und zweitens, wenn sie Stress abbauen wollen, hören sie wilde Musik. Mhm. Ich stelle mir gerade Sie bei wilder Musik, also was ist wilde Musik bei Ihnen?
Wollen Sie einen Musiktipp?
Nee, aber ja, vielleicht auch, ja.
Also Pharoah Sanders, ein Tenorsaxophonist, You've Gotta Have Freedom. Hören sich das an und nach 10 Sekunden bläst es Ihnen das Hirn weg. Großartig.
Sie sind selber Musiker?
Ja.
Was spielen Sie?
Tenorsaxophon, ja.
Und treten auch auf?
Treten auf auch. Also 19. Juli, Fischhalle Harburg mit Klingklong. Sind alle willkommen.
Und kommen wahrscheinlich.
Aber es wird... Wie hat man früher gesagt? Fetzig.
Es wird wild, haben wir.
Es muss wild werden.
Also Autorennfahrer, wir springen so ein bisschen, wir kommen ganz schnell zu dem, was Sie heute machen. Dann habe ich erfahren, dass Sie in Jesuitenkolleg zur Schule gegangen sind, ja, sozusagen. Und damals schon Fragen gestellt haben, auf die aber die unterschiedlichen Lehrer unterschiedlich reagiert haben. Ein Pater, den Sie zunächst im Religionsunterricht hatten, hat Ihnen wegen dieser aufmüpfigen Fragen, kritischen Fragen eine 6 gegeben in Religion.
Genau, ich hatte einfach nur nach der Legitimität der Bibel gefragt. Und das fand er als Pater, Jesuitenpater, nicht angemessen. Also es war eine ganz harmlose Frage, wirklich. Ich war kein Bibelstürmer. Mhm. Ich wollte nur wissen, wie das sein kann, dass diejenigen, die die Bibel verfasst haben, der Meinung waren, das sei Gottes Wort, das möge er mir bitte erklären, weil es ja selbstreferenziell ist. Und daraufhin hat er mir eine 6 gegeben. Und der Pater Schrand, eigentlich ein liebenswerter Pater, kam zu meinen Eltern nach Hause, hat sich beklagt. Daraufhin habe ich den Religionskurs gewechselt. Es gab auch eine Religionslehrerin, der habe ich dieselben Fragen gestellt. Und die gab mir eine 1. Und das hat ein gewisses Misstrauen, zumindest dem Religionsunterricht gegenüber, in mir weg.
Und entfaltet. Was lernt man daraus, wenn man später selber, so wie Sie ja, sehr viel Fragen stellt? Wir kommen da gleich noch drauf, weil Sie da eine besondere Technik haben. Es kommt eigentlich nicht auf die Fragen an, sondern auf den, der die Antworten gibt.
Na gut, also als Religionslehrer, als Pater, als Jesuitenpater, fühlte er sich natürlich angegriffen. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte einfach ein paar Dinge erklärt haben. Aber das war jetzt ein Jesuitenkolleg in den 70er Jahren, hat sich viel geändert. Und möglicherweise würde ein Jesuitenpater heute einem Schüler wie mir andere Antworten geben, jedenfalls eine andere Note.
Aber noch die Frage, wenn Sie jetzt heute mit Politikern sprechen, und Sie haben mit eigentlich allen großen Politikern, die man so kennt, aus den vergangenen Jahrzehnten gesprochen, und zwar so ähnlich wie wir hier sitzen, nur ohne Publikum, also in einer sehr intimen Szene. Und da sind ja durchaus sicherlich auch mal Politiker dabei gewesen, denen Sie eine Frage gestellt haben, die die unangemessen fanden. Wenn Sie gekonnt hätten, hätten Sie ihnen vielleicht eine 6 gegeben.
Es gab ja so Situationen.
Bei wem?
Helmut Kohl. Also das war ein für mich sehr wichtiges Interview. Das war 2003. Zur Erinnerung, 1998 ist er abgewählt worden. 2001 hat sich seine Frau Hannelore das Leben genommen. 2003 war ich also mit einem Co-Autor bei ihm zu Hause in Oggersheim. Das Interview dauerte insgesamt 4 Tage. 2 im Frühjahr, 2 im Herbst. Und das war schon klar, dass wir auch über die Spendenaffäre reden müssten, auch über den Freitod seiner Ehefrau. Also er hätte am liebsten über den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung gesprochen. Wollten wir auch drüber sprechen, aber man kann Kohl auch nur gerecht werden, wenn man eben auch die dunklen Seiten von ihm beleuchtet. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, jetzt noch eine aufmüpfige Frage und er wirft uns raus. Aber das war halt bei ihm zu Hause und er hatte selber ein Interesse an dem Film und also es kam nicht dazu. Dann haben wir sehr viel gegessen und getrunken miteinander und ich habe ihn dann auch besser verstanden nach insgesamt 4 Tagen.
Sie haben jetzt dadurch die Chance, Sie haben so ein ähnliches Projekt, Sie verbessern mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, ähnliches Projekt mit Angela Merkel gemacht und Sie waren jetzt auch zuletzt relativ häufig mit Olaf Scholz zusammen. 3 Politiker. Ja, genau. Also bei Olaf Scholz könnte ich mitreden, bei Angela Merkel würde ich lieber nicht mitreden wollen, weil ich da nur schwierige Erfahrungen gemacht habe. Helmut Kohl habe ich nur einmal getroffen, das weiß ich noch. Der ging mal im Verlagsgebäude, kam der an und die Tür ging auf und es wurde wirklich dunkel vor mir. Und das war Helmut Kohl, das war eine unglaubliche Erscheinung, der Mann.
Also ich würde gerne erzählen, was also für mich die Essenz von Kohl war in all diesen Gesprächen. Da kann man wirklich den ganzen Abend drüber reden. Aber und ich bin als junger Mann in Bonn auf der Hofgartenwiese gegen seine Politik auf die Straße gegangen. In den langen Interviews mit ihm ist mir allerdings klar geworden, warum ihm Europa so wichtig war. Für ihn war das immer ein Friedensprojekt. Also er kam aus der Kriegsgeneration. Und deshalb hatte er ein anderes Verhältnis zu Europa, auch zu Frankreich, auch zu Polen. Und das ist etwas, was den nachfolgenden Politikergenerationen, insbesondere Merkel und auch Scholz, abgeht. Also man kann denen nicht vorhalten, dass sie nicht aus der Kriegsgeneration stammen. Aber Kohl hatte einen anderen Politikstil, den wir dann liebevoll Strickjackenpolitik genannt haben. Weil er eine persönliche Beziehung zu Politikerinnen und Politikern aufbauen konnte, die ideologisch ganz anders gepolt waren als er. Dennoch sprachen die miteinander. Mhm. Also man erinnert sich an Mitterrand, an Maggie Thatcher, auch an Bill Clinton. Und ich habe verstanden, dass Kohl, um das Eis zu brechen am Anfang der Gespräche, immer oder fast immer am Anfang von seinem im Krieg gefallen Bruder Walter gesprochen hat. Und dann hatten die eine andere Gesprächsatmosphäre. Ich vermute, die Methode Kohl würde bei jemandem wie Wladimir Putin an Grenzen stoßen.
Aber ich denke gerade an Donald Trump, da wird es vielleicht funktionieren.
Aber bei Donald Trump, genau, das ist richtig, dass Sie das erwähnen, könnte es sein, dass jemand wie Kohl mit seiner Art Politik zu betreiben das Herz eher erwärmen würde und nicht sofort über Interessensunterschiede erst recht nicht über Strafzölle und so weiter reden würde. Ich glaube, der hätte einen anderen Zugang zu jemandem wie Donald Trump.
Sie haben eine besondere Begabung, das Vertrauen dieser Politiker und Politiker zu gewinnen, wobei Sie einen Vorteil gegenüber anderen Journalisten haben. Die Filme, die Sie machen, erscheinen oft mit Verzögerung. Das heißt, darum habe ich Sie immer beneidet, Sie erfahren mittendrin im Prozess Dinge, die total interessant sind, versprechen aber den Protagonisten, vor dem Termin XY kommt nichts raus. Wie schwer ist es, dieses Vertrauen zu gewinnen und wie ist Ihnen das über die Jahre immer gelungen?
Also ich komme da ja nicht als Privatperson, sondern in der Regel als Journalist, der seine Filme in der ARD sendet, im ersten Programm, meistens zu einer guten Sendezeit. Wenn der so um 20.15 Uhr läuft, dann gucken den 2-3 Millionen Menschen. Und das ist für die eine Währung. Ich glaube, wenn derselbe Mensch anklopfen würde und sagen würde, ich würde gerne ein Interview für den offenen Kanal Hamburg mit Ihnen führen, ohne jetzt schlecht über den offenen Kanal Hamburg reden zu wollen, dann haben die etwas geringeres Interesse. Also ohne kokett zu sein, ein großer Teil der vertrauensbildenden Maßnahme liegt einfach an dem Sender, auf dem ich das sende.
Und das würde ja heißen, dass das jeder machen kann. Das stimmt ja auch nicht.
Dann müssten Sie die Oberen der ARD fragen. Und das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig, wie das Vertrauen der Politiker zu gewinnen, das Vertrauen der ARD-Oberen zu bekommen, dass die sagen, der soll solche Filme machen. Und meine Vermutung, aber das müssten sie letztlich Leute wie Scholz und Habeck, Lindner und Merz und all die fragen, dass sie sehr wohl ein Interesse daran haben, von jemandem, der parteipolitisch komplett unabhängig ist, der zwar Staatsbürger ist und auch zur Wahl geht, aber der unabhängig ist, kritisch befragt zu werden. Also die könnten ja, also sagen wir nochmal zurück zu den 70er, 80er Jahren, könnten ja auch jemanden, so einen Parteisoldaten zulassen. Auch solche gibt's ja oder gab es lange und es gibt immer noch ein paar davon in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist aber nicht in deren Interesse. Ich glaube, ein Film von einem CDU-Parteisoldaten über einen CDU-Kanzlerkandidaten ist nichts wert oder kaum was wert. Und das Gleiche könnte man über SPD, Grüne und so weiter sagen. Und das ist mir wichtig. Also der Ruf, die hart zu befragen, harte Filme zu machen, freuen sich auch nicht alle drüber, aber fair. Also das ist auch das einzige Feedback, was ich brauche. Also die sollen nicht nachher anrufen und sagen, Herr Lambi, das war aber wieder ein schöner Film, den Sie gemacht haben. Das einzige Feedback von denen, das mich wirklich interessiert, ist, dass ich fair war. Und ich habe bislang von keinem gehört, dass ich mich an Absprachen nicht gehalten habe. Und es gibt auch gar nicht viele Absprachen. Oder dass ich in irgendeiner Form unfair wäre.
Wer war der schwierigste Gesprächspartner?
Einer, mit dem es am Ende gar nicht zusammengekommen ist, weil diese Person, dessen Namen ich jetzt nicht nennen mag, von mir verlangt hat, dass ich den Film vor der Ausstrahlung zur Abnahme vorlege.
Und da haben Sie gesagt, Herr Merz, das mache ich nicht.
Nee, das war jemand, über den ich wirklich gerne einen Film gemacht hätte, der an der Nahtstelle Politik und Wirtschaft war.
Aha.
Wir haben lange verhandelt, ein super spannendes Leben, wäre ein ganz toller Film geworden, aber das war eine Bedingung, die ich nicht erfüllen konnte. Und wenn ich jetzt mitbekomme, dass andere Autorinnen und Autoren gelegentlich solche Filme machen, weil sie einen besonderen Zugang haben wollen und dann dem Protagonisten zusichern, sie können den Film vorher sehen und abnehmen, da ärgere ich mich schwarz, weil das ist ein eiserner Grundsatz von mir. Egal was, man bekommt den Film vorher nicht zu sehen, sondern erst dann, wenn ihn alle zu sehen bekommen, also wenn er öffentlich ist.
Wir erinnern uns, Sie wollten eigentlich Autorennfahrer werden. Sie haben für schlechte Fragen diese 6 bekommen und dann gab es einen Und dann gab es einen Spaziergang im Jahr 1986 an der Elbe nach einem Kinobesuch, der Ihr Leben, so sagen Sie, verändert hat.
Ja, ich habe damals in der Talstraße auf St. Pauli gewohnt, als Student und war Hitchcock-Fan und bin es immer noch. Und im Blankeneser Kino lief der Film The Foreign Correspondent, der Auslandskorrespondent, ein Schwarz-Weiß-Film aus den 40er Jahren. Und den kannte ich noch nicht. Und bin also, ich glaube, mit der S-Bahn dann also nach Blankenese, sah diesen Film und bin dann völlig aufgewühlt von Blankenese zu Fuß in die Talstraße zurückgegangen, an der Elbe entlang. Also man geht da 30, 40 Minuten.
Und auch als junger Mann.
Als junger Mann.
Ja.
Ja, heute wären 20 Minuten. Und auf dem Weg habe ich mich entschieden, ich will Auslandskorrespondent werden. Auslandskorrespondent hört sich groß an. Also ich bin jedenfalls nach New York gezogen und habe dann in New York und auch in Brasilien ungefähr ein Jahr lang als freier Journalist über Jazzmusik geschrieben.
Was, wo man jetzt auf den ersten Blick sagen würde, ist...
passt nicht mit dem Autorennfahrer zusammen.
Ja, ist auch eine relativ kleines Feld. Also
ja, aber es war mein Feld. Okay. Das kleine,
aber hat das auch jemand, aber das war Ihnen egal, ob das jemand veröffentlicht oder...
Nein. Also so ganz im luftleeren Raum habe ich mich da auch nicht bewegt. Also ich hatte sehr früh die Möglichkeit, eines der ganz wenigen Interviews mit Miles Davis zu führen.
Okay.
Hier in Hamburg noch. Das war nach einem Mitternachtskonzert in der Hamburger Staatsoper. Das Interview war von 4 bis 5 Uhr morgens. Hatte dann A, ein bisschen Geld und B, Kontakte zu NDR, Deutschlandfunk, SWR, Hessischer Rundfunk.
Also immer war Radio oder Fernsehen?
Radio war damals mein Medium. Und ich hatte auch nicht so viel im Sinn, also ich kam ja aus Bonn, habe ich eben gesagt. Mein Vater, meine Eltern haben sich immer sehr für Politik interessiert. Also
Ihr Vater war doch auch, das habe ich nur so im Hintergrund, politischer Beamter in Bonn. Was war der?
Der war Beamter in Bonn und ist nachher in die Industrie gewechselt.
Okay.
Und Bonn, das ist jetzt nicht so schwer zu erraten, ist natürlich, also insbesondere wenn man da Beamter ist, ein politisches Leben, was ich hautnah mitbekommen habe. Also jedenfalls gab es immer noch eine zweites Herz in meiner Brust, nämlich Politik. Aber während dieser, ich nenne sie mal Jazz-Jahre, hatte ich nicht vor, mich um politischen Journalismus zu kümmern, sondern Musik, Jazz, Journalismus. Ich muss dabei an Matthias Döpfner denken.
Der Vorstandsvorsitzende und Inhaber heute von Axel Springer, genau.
Genau, ich glaube, seine Laufbahn auch als Musikjournalist begonnen.
So ist es, über das Buch heißt, hat ein Buch geschrieben, Die Erotik in der Musik. Aha. Steht bei mir zu Hause. Kann ich ihm mal leihen.
Gut, gerne. Komm drauf.
Aber gibt es Bücher, die lesen sich besser?
Das sagen Sie.
Ja, genau. Also, Brasilien, weil auch ich kenne mich mit Jazz überhaupt nicht aus. Deshalb bitte meine schnuttrige Bemerkung von vorhin zu verzeihen. Brasilien, ein Land für den Jazz total wichtig oder wichtig?
Naja, die Verschmelzung von Bossa Nova und Jazz zur MPB, zur Musica Popular Brasileira, mit wichtigen Musikern wie Jorge Gilberto, Caetano Veloso und so weiter, ist für Musikliebhaber ein wichtiges Land. Und ich hatte damals in den 80ern tatsächlich die Gelegenheit, einige von denen zu interviewen, was für mich als junger Mensch eine Offenbarung war.
Wie sind Sie dann in die Politikberichterstattung und zum Fernsehen gekommen? Ich habe da nur gefunden, dass Sie tatsächlich, und das wusste ich nicht, Sie sind zu Zeit-TV gegangen. Und dann dachte ich, ja, muss ein Fehler sein, weil ich kenne Zeit-TV nicht mehr. Also es gab tatsächlich mal einen Fernsehsender der Zeit oder eine Fernsehsendung der Zeit, oder was war das?
Also um es ganz kurz zu machen, es gab einen privaten Radiosender, Radio 107, den ich damals mit aufgebaut habe, habe das 4 Jahre lang gemacht, mitgeleitet. Wollte dann weg vom Radio zum Fernsehen, hatte ein für mich schlechtes Jahr bei RTL im Frühstücksfernsehen.
Kann man sich sie auch jetzt nicht richtig vorstellen gerade.
Es gibt immer noch auf VHS alte Aufnahmen. Wenn sie irgendwo auf dem Markt erscheinen, ich kaufe alle Kassetten auf. Also es war, und das will ich jetzt nicht weiterführen, in jeder Hinsicht ein schwieriges Jahr, habe mich dann bei der Zeit beworben, weil die haben damals, so wie Spiegel TV und Stern TV, Zeit TV gemacht. Damals, Anfang der 90er, war Gerd Bucerius, der Verleger, der Meinung, dem Fernsehen gehört die Zukunft. Auch nicht ganz verkehrt. Aber Print ist dann entgegen mancher Vermutung, und wem sage ich das, doch nicht gestorben. Also wir haben 4 Jahre lang sehr gerne Zeit-TV gemacht, dann starb Bucerius, Zeit-TV wurde von Hamburg nach Berlin verlegt und nach einigem Hin und Her habe ich dann meine eigene Fernsehproduktionsfirma gegründet, was ein folgenschwerer Schritt war.
Und ein mutiger?
Ein sehr mutiger. Ich hatte eine junge Familie. Also ich habe nicht nur eine Firma gegründet, sondern auch eine Familie. Nicht alleine. Und das war, also wie soll ich sagen, eine Doppelbelastung, wie man sie sich härter kaum vorstellen kann. Der erste Auftrag, den wir hatten, war Greenpeace TV auf RTL. Die Moderatorin war Sandra Maischberger. Bei der ersten Sendung kam Sandra Maischberger auf die Idee, nochmal ganz schnell nach an die französische Atlantikküste zu fahren, um wegen eines Atomunfalls irgendwas zu recherchieren, weswegen wir die erste Sendung nochmal, die eigentlich fertig produziert war, geändert haben. Und das hatte zur Folge, und das ist mir seitdem Gott sei Dank nie wieder passiert, dass ich wirklich 48 Stunden am Stück durchgearbeitet habe. Okay. Und mit der Sendekassette auf dem Weg zu Studio Hamburg an der Ampel eingeschlafen. Das waren die ersten Schritte. Greenpeace TV war ein interessantes Experiment, aber letztlich ein publizistischer Fehler, weil uns von Greenpeace die Ergebnisse unserer Recherche vorgegeben wurden. Den Fehler habe ich seitdem nicht mehr wiederholt.
Wann war die erste Doku, das erste Porträt eines Politikers, was Sie gemacht haben?
Also ganz früh, 1998, habe ich einen Film über den Geheimagenten Werner Maus gemacht. Die Älteren erinnern sich. In den 60er, 70er, 80er Jahren, Stefan Aust hat mein ganzes Buch über den verfasst. Niemand wusste, wie der Mann aussah. Er saß in Kolumbien im Gefängnis, weil er bei einer Geiselbefreiung verhaftet wurde. Und dann dachte ich, der Mann hat dann wenigstens eine feste Anschrift. Und bin dann nach Bogotá gereist und habe ihn interviewt. Der erste Film, über den Politiker, war über den letzten Wahlkampf von Helmut Kohl. Das war nicht der mit den 4 Tagen Interview, sondern das war der letzte Wahlkampf von Helmut Kohl. Und dann, noch folgenschwerer, im Jahr 99, 2000, sollten wir für Phoenix einen Film über den damals wahrscheinlich neuen Kanzlerkandidaten der Union, Wolfgang Schäuble, machen und sind mitten in die Spendenaffäre reingeraten. Und es war so spektakulär, dass Schäuble beim letzten Interview Tränen in den Augen hatte und kurz danach zurückgetreten ist. Und als der Film dann, und er hatte harte Vorwürfe Helmut Kohl erhoben, er sprach von einer Intrige mit kriminellen Elementen und er meinte Kohl. Als der Film dann im März, April 2000 gesendet wurde, hat die ARD am selben Abend das Programm geändert und den Film ins erste Programm genommen. Also man sieht, wie flexibel sie waren oder, wenn sie wollen, sein können.
War Wolfgang Schäuble der beste Kanzler, den wir nie hatten?
Der beste Bundespräsidenten, den wir nie hatten.
Kanzler, wäre kein guter Kanzler gewesen?
Der war ganz schön intelligent, visionär.
Was ja für einen Bundeskanzler erstmal nicht schlecht ist.
Ich war noch nicht fertig mit der Aufzählung. Und schroff.
Ja.
Und wenn Sie so eine Koalition führen, müssten Sie sehr darauf achten, dass Sie den anderen nicht als der ewige Besserwisser auf die Nerven gehen. Und die Qualität hatte Wolfgang Schäuble.
Gibt's ja noch einen, der so ähnliche Qualitäten hat als Besserwisser.
Den kennen Sie mindestens genauso wie ich. Und vielleicht.
Hätte ich beinahe gesagt besser, aber das hätte jetzt ein Besserwisser, das ist jetzt auch kein Besserwisser. So.
Den Witz wollte ich Ihnen überlassen.
Dankeschön.
Ja, aber man sieht auch, wozu das führen kann. Ja. Wobei Olaf Scholz, der Name, der jetzt nicht ausgesprochen wurde, noch ganz andere Probleme hatte. Aber Wolfgang Schäuble mit seiner Art, auch mit seiner Art über Deutschland zu denken, auch über Europa zu denken, über Frankreich, wäre, glaube ich, ein guter Bundespräsident gewesen.
Das war schon sehr klug. Wir machen einen großen Sprung.
Klug, dass er es nicht wurde?
Nein, der war schon sehr klug. Und das, was er gesagt hat, war halt auch sehr klug.
Und an dem
was man teilweise so vermisst. Und es war halt auch irgendwie so, dass man so, der guckte halt nicht nur bis 4 Jahre, sondern der guckte so ein bisschen wie Helmut Schmidt. Haben Sie ja nicht Helmut Schmidt mal getroffen?
Ja, häufiger, als ich bei der Zeit gearbeitet habe. Wir haben Sendungen zusammen gemacht. die würde ich vom Markt nicht aufkaufen. Die würde ich lassen, die VHS-Kassetten. Und ich würde sie aber selber gerne mal sehen. Wir haben ein paar Sendungen zusammen gemacht, ja.
Mich würde interessieren, ich habe geguckt, 2020 haben Sie Ihr erstes Buch geschrieben. War das eigentlich Ihr erstes Buch?
Ja.
Mit Klaus Brinkbäumer damals. Und auch eine, und das Lustige ist eigentlich nicht. 2020, das Buch hieß Im Wahn. Und es ging um
die amerikanische Katastrophe, genau, im Untertitel. Und das war der, von heutiger Sicht aus gesehen, vorletzte Wahlkampf von Donald Trump. Und es war oder hätte von den Produktionsbedingungen, wir haben einen Film und ein Buch gemacht, nicht schwieriger sein können. Ich erinnere mich, dass ich im Januar und März zweimal in den USA war. Klaus Brinkbäumer, früher Chefredakteur beim Spiegel, wohnte damals in New York mit seiner jungen Familie. Und am 13. März, kurz nachdem ich da war, hat Donald Trump wegen Corona die Grenzen geschlossen. Dann kam Klaus nicht mehr raus und ich nicht mehr rein. Und dann mussten wir dennoch einen Film zusammen machen. Klaus hatte noch nie einen Film gemacht und ich hatte noch nie ein Buch geschrieben. Also das war holprig, aber vielleicht auch deswegen für uns beide ergiebig und sehr spannend.
Sehr erfolgreich. Und wenn man jetzt sich das anguckt, worüber im Jahr 2025 diskutiert wird in Sachen Donald Trump und was Donald Trump macht und wohin sich Amerika entwickelt. Ich habe nochmal in das Buch reingeguckt. Man hätte es schon eigentlich schon wissen können, wenn man dieses Buch gelesen hätte. Vor fünf Jahren.
Wir hätten es alle wissen können. Ja. Wir hätten es alle wissen müssen und die Amerikaner auch. Und das ist ja das Besondere. Also wir werden gleich noch auf meinen Cousin zu sprechen kommen. Das ist meine Ahnung. Sie fragen, ich antworte.
So ist es.
Also neu ist Trump nicht und das macht es nicht besser.
Wenn Sie das damals, 2020, ich weiß, wir haben darüber auch schon gesprochen, Sie kamen wieder und waren extrem beeindruckt, was da passiert in Amerika. Und wenn Sie das jetzt vergleichen, Sie waren ja jetzt für Ihr neues Buch, dennoch sprechen wir miteinander, wieder auch in Amerika, nicht nur in Amerika, sondern auch in Argentinien, in Italien, sind natürlich auch durch Deutschland gereist. Wenn Sie die Stimmung damals und heute vergleichen, wie hat die sich geändert, zugespitzt, was hat sich da getan?
Die ist nicht wesentlich anders. Vielleicht gibt es einen Unterschied. Also die Amerikaner haben in den Jahren 16 bis 20 oder um präzise zu sein, Januar 17 bis 21 ist die Amtszeit des Donald Trump damals gewesen, Menge Lügen gehört. Ich glaube, die Washington Post hat mal mitgezählt und dann kamen sie auf schwindelerregende Zahlen pro Tag oder pro Woche. Diese Lügen haben die Amerikaner, glaube ich, am Anfang verwirrt. Inzwischen, nach meiner Beobachtung, ich habe keine wissenschaftliche Untersuchung gemacht, hat die Mehrheit der Trump-Wählerinnen und Wähler angefangen, die Lügen zu glauben und gar nicht mehr zu hinterfragen. Und das war am Anfang der ersten Amtszeit anders. Und jetzt wird das einfach so hingenommen.
Man hat insgesamt den Eindruck in der Politik, dass es eigentlich egal ist, ob die Sachen stimmen, die man sagt. Also Entschuldigung, auch bei Friedrich Merz. Weil man erinnert sich, im Wahlkampf gab es eigentlich nur ein Thema und das war, wir müssen mit diesen 1.000 Milliarden Euro, die wir haben, müssen wir endlich mal auskommen und so. Und kaum war die Wahl 2 Wochen vorbei, war das irgendwie alles vergessen und man denkt, ach naja, hat er auch wieder recht. Ulf Poschert outete sich neulich, Herausgeber der Welt, outete sich neulich in seinem eigenen Fernsehsender als bekennender CDU- und FDP-Fan und Wähler und sagte, ich bin entsetzt. Aber irgendwie leben wir in einer Zeit, in der solche unglaublichen Veränderungen innerhalb kürzester Zeit möglich sind.
Jetzt will ich Friedrich Merz nicht mit Donald Trump gleich.
Ich auch nicht.
Da gibt es dann doch noch ein paar Unterschiede. Aber was Sie ansprechen, sprechen Sie zu Recht an. Ich bin zwar mit dem Ergebnis oder sagen wir so mit der Position der Sondierungsgespräche, was diesen Punkt betrifft, einverstanden, aber nicht mit dem Zustandekommen. Und ich habe, Sie haben es ja eben gesagt, für den Film die Vertrauensfrage alle Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen begleitet mit einem Kollegen zusammen und insbesondere Friedrich Merz, den ich, weiß nicht, wie häufig interviewt habe und lange Interviews mit ihm geführt habe. Und das muss ich ihm dann schon vorwerfen. Es wäre ein leichtes gewesen, im Wahlkampf darauf hinzuweisen, dass er nach der Wahl, wenn er denn Kanzler werden würde, die Schuldenbremse reformieren würde. Auf welche Art und Weise, das hätte er nicht sagen müssen, aber es wäre aus meiner Sicht ihm wäre kein Zacken aus der noch nicht richtig sitzenden Krone gebrochen, wenn er die Deutschen darüber in Kenntnis gesetzt hätte. Hat er nicht gemacht. Er hatte das nicht nötig. Der Mann wäre sowieso Kanzler geworden und wird es aller Wahrscheinlichkeit nach. Also jetzt kommt er mit schwerem Gepäck ins Kanzleramt. Und das werden ihm viele Leute nicht vergessen und auch übel nehmen. Nochmal, selbst wenn das Ergebnis in Ordnung ist. Aber der Film hieß Die Vertrauensfrage. Und er beginnt wahrscheinlich seine Kanzlerschaft mit einem Vertrauensbruch.
So ist es. Sie haben Ihren Cousin angesprochen. Also Sie haben drei Bücher gemacht und diese drei Bücher hatten immer auch zu tun mit einer Dokumentation, die Sie gemacht haben. Bei diesem Buch ist es nicht so. Das ist ein Buch, das erste Buch ohne Dokumentation, ja, sozusagen. Sie müssen nochmal kurz sagen, das Schreiben von Büchern und das Produzieren von Fernsehdokumentationen ist was völlig anderes. Oder doch nicht?
Naja, der Druck, der wirtschaftliche, der organisatorische, der Erwartungsdruck ist bei einem Film, der im ersten Programm der ARD kurz vor einer Bundestagswahl läuft, enorm. Der ist kaum steigerbar. Insbesondere dann, wenn Sie nicht, wie ursprünglich geplant, etwa ein Jahr Zeit für die Produktion haben, sondern nur knapp 3 Monate. Mhm. Also das ist sportlich. Und weil ich einen solchen Film und ein solches Buch Ernstfall zu Beginn der Amtszeit der Ampelregierung gemacht habe, also von Dezember 21 bis Sommer 23, hatte ich erstmal genug mit der Doppelbelastung und wollte auch erstmal keinen Film mehr machen. Und hatte mir für das Jahr 2024 vorgenommen, es kam dann am Ende etwas anders, aber erstmal keinen Film zu machen. Ich wusste aber nicht, was ich stattdessen machen sollte und wollte mich eigentlich durch dieses Jahr treiben lassen. Und die Geschichte, warum es dann, was das Buch betrifft, anders wurde, beginnt am 2. Januar 2024. Das ist der 90. Geburtstag meiner Mutter gewesen. Wir haben im Hotel Petersberg bei Bonn, das ist eine Staatsherberge, aber auch ein normales Hotel, in dem meine Eltern vor vielen Jahren ihre Hochzeitsnacht verbracht haben, jetzt eine Familienfeier gehabt. Zu dieser Familienfeier kam mein amerikanischer Cousin Martin.
Kurz erzählen, die Verwandtschaftsbeziehung, wie...
Ja, die Schwester meiner Mutter,
ja,
ist in den 50er Jahren von Bonn nach Chicago gezogen, weswegen ich da jetzt 4 Cousins und Cousinen habe. Alle sehr nett. Und also ich sage das nicht einfach so, sondern ich mag die wirklich und umgekehrt genauso. Und obwohl da ein Ozean zwischen uns liegt, haben wir uns nie aus den Augen verloren. Wir haben uns immer mal wieder besucht. Ich habe mal in New York gewohnt und die kamen in den Ferien zu uns. Also das ist Familie. Und die Tochter meines Cousins Martin arbeitet für Delta Air und ist Stewardess, weswegen die Eltern kostenfrei fliegen können.
Stark.
Deshalb standen die plötzlich am 2. Januar 2024 in der Lobby des Hotel Petersberg. Und Martin erzählte mir, und ich wusste, dass er seit Urzeiten Anhänger der Republikanischen Partei ist, dass er Trump-Fan ist, aber er erzählte mir, dass er am 6. Januar 2021 beim Sturm aufs Kapitol dabei gewesen ist. Als Teil der Meute.
Mhm.
Der war zwar nicht mittendrin, und war auch nicht der mit dem Indianerkostüm. Und ist dann irgendwann, als Schüsse fielen, abgehauen, weil er es mit der Angst zu tun bekommen hat. Fand aber diesen Sturm im Kern richtig und findet den immer noch richtig. Und dann haben wir uns lange unterhalten und ich habe versucht, ihm zu erklären, wie ich diesen Sturm erlebt habe. Und er hat mir erklärt, wie er ihn gesehen hat, und da wurde mir deutlich, ich dachte immer, die wollten die Demokratie stürmen, weil Kapitol, das Kongress, ist das Herz der amerikanischen Demokratie. Ihm ging es aber darum, der hatte diese, wie ich finde, Lüge von Donald Trump verinnerlicht, ihm sei im Jahr 2016 die Wahl gestohlen worden und Joe Biden sei somit so eine Art illegitimer Präsident, also fast ein Diktator. Das hatte er verinnerlicht und er wollte mit dem Sturm die Demokratie nicht angreifen, sondern verteidigen.
Mhm.
Und deshalb war es ganz gut, dass wir mal miteinander gesprochen haben. Ich habe einiges verstanden und ob er was verstanden hat, wenn ich ganz so
sehe. Das heißt, ist Ihr Eindruck, dass die Trump-Anhänger in Wahrheit nicht gegen die Demokratie kämpfen, sondern für die Demokratie?
Naja, allerdings mit Mitteln, die, um es mal ganz neutral zu sagen, grenzwertig sind. Vielleicht kommen wir gleich noch auf den Begriff Faschismus. Auch im Zusammenhang mit Elon Musk, J.D. Vance, Javier Milei und der Kettensäge. Also da tun sich Dinge auf in den USA, die sich weit von dem Wettstreit, von also dem üblichen Wettstreit, dem demokratischen Wettstreit unter Parteien entfernt haben. Und wenn jemand wie Donald Trump seine Anhänger aufhetzt, das Kapitol zu stürmen und Leute wie Mike Pence zu hängen, dann erinnert mich das an also wirklich die dunkelsten Kapitel auch der deutschen Geschichte.
Bei der ersten Amtszeit haben alle gesagt, auch in Europa, naja, die Demokratie in Amerika ist so stark, die übersteht 4 Jahre Donald Trump. Übersteht sie auch weitere 4 Jahre?
Also wir sind als Journalisten vielleicht begabt darin, die Vergangenheit zu beschreiben und die Gegenwart, aber in der Zukunft tun wir uns ja schwer. Aber lassen Sie mich das so beantworten. Ich glaube, nach 4 Jahren Trump werden wir die USA kaum wieder erkennen. Mhm.
Wir wollen am Ende die letzte Viertelstunde damit verbringen, zu sagen, also das Problem ist erkannt und das Problem ist vielschichtig und wir leben in schwierigen Zeiten. Aber seien wir ehrlich, die Zeiten waren wahrscheinlich immer schwierig für auch die Menschen, die vor uns gelebt haben, die nach uns gelebt haben, nach uns leben werden. Irgendwie, die werden noch andere Themen haben. Die werden uns wahrscheinlich verfluchen für all das, was wir nicht gegen den Klimawandel getan haben.
Ja.
Und wahrscheinlich zu Recht. Was macht Ihnen Hoffnung? Was hat Ihnen Hoffnung gemacht in diesen ganzen Gesprächen, die Sie mit so unterschiedlichen Menschen auf verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Ländern, mal verwandt, mal nicht verwandt geführt haben?
Also 3 Hoffnungen. Donald Trump ist 78 Jahre alt. In Klammern, J.D. Vance ist deutlich jünger.
Hat noch nie Alkohol getrunken?
Also, J.D. Vance?
Nein, Donald Trump. Also ich befürchte, der ist fitter, als man denkt. Oder? Ach, Sie denken jetzt noch, dass er nicht mehr wiedergewählt werden kann, oder?
Also ich denke jetzt, das werden Sie gleich merken, in etwas größeren politischen Zyklen.
Entschuldigung.
Die Polen haben die PiS-Regierung, die es wirklich übertrieben haben mit der Zerstörung des der polnischen Rechtsstaatlichkeit in die Wüste geschickt. Hoffe sehr, dass es Donald Tusk gelingt, die polnische Gesellschaft zu stabilisieren. Und jetzt zu den größeren Zyklen. Es gab einen Moment im Januar 2023, ziemlich genau 2 Jahre her. Da war ich für das andere Buch, den anderen Film mit Olaf Scholz in Paris, in der Sorbonne-Universität. Da wurde 60 Jahre Élysée-Vertrag gefeiert. Also nach dem Zweiten Weltkrieg haben unter Führung von de Gaulle und Adenauer die deutsche und die französische Regierung sich versöhnt und das in Form eines Vertrages niedergelegt. Das wurde jetzt gefeiert und der steife Olaf Scholz und der nicht ganz so steife Emmanuel Macron stehen also auf der Bühne. Ich glaube, Macron versuchte die Hand von Olaf Scholz zu greifen, so wie Mitterrand und Kohl damals. Das war eine etwas steife Szene, aber gut. Und es waren die Kabinette aus Berlin und Paris zusammen und große Teile des Deutschen Bundestages und der französischen Nationalversammlung. Und die sind alle in der Sorbonne-Universität. Und ich sitze da in so einer Hinterbank und gucke mir das Ganze an. Und ich hatte im Kopf, dass mein Großvater im Ersten Weltkrieg in Verdun gekämpft hat. Das müsste ich im Übrigen mal richtig recherchieren. Hm. Also Verdun, kann ich nur jedem empfehlen, mal nach Verdun zu reisen. Hügel voller Gräber. So, mein Vater hat im Zweiten Weltkrieg im Frankreich-Feldzug gekämpft. Und der Kommunikationsdirektor von Macron, den ich kennenlernte, erklärte mir, sein Vater hätte im Zweiten Weltkrieg gegen uns Deutsche gekämpft. Das als Vorgeschichte. Und jetzt stehen also die Staats- und Regierungschefs von Deutschland und Frankreich, der Länder, die insgesamt über seit 70, 71 dreimal Krieg gegeneinander geführt haben und singen erst die französische Nationalhymne, die deutsche Nationalhymne und dann das Europalied von Ludwig van Beethoven, einem Bonner. Und der ganze Saal singt. Deutsche und Franzosen. Ich hatte glasige Augen. Und es war ein so warmes Gefühl. Und das fällt mir immer ein, wenn ich sehe, wie soll das mit Ukraine und Russland weitergehen? Und jetzt mal ganz schlimm, wenn sich Europa und Amerika so auseinanderentwickeln. Das sind einzelne Personen, die gewählt werden. Aber es sind einzelne Personen, die dafür sorgen, dass sich Völker entzweien. Es sind aber auch einzelne Personen, die dafür sorgen, dass sich Völker auch wieder versöhnen. Adenauer und de Gaulle. Also insofern, das werden wir möglicherweise Ukraine, Russland selber nicht erleben. Wer weiß, wie lange das dauert. Aber deshalb würde ich die Hoffnung auf gesellschaftliche Prozesse, auf die wir Einfluss nehmen können, als Wähler, als Politiker, auch als Journalisten, nie aufgeben. Also dennoch sprechen wir miteinander. Also wenn wir aufhören, miteinander zu sprechen, dann kommen wir an einen Endpunkt und dann zerbrechen Familien, dann zerbricht Gesellschaft und dann zerbrechen Freundschaften auch von Völkern. Und das war für mich ein warmender Gedanke, ein warmender Moment da in der Sorbonne-Universität in sehr kalten Zeiten.
Wie sehr, dennoch sprechen wir miteinander, wie sehr hat sie dann gefreut, das ist das falsche Wort, aber wie beurteilen Sie, dass Alice Weidel in dem Bundestagswahlkampf 2025 relativ normal aufgenommen wurde in diese Riege der Quadrielle, hieß es dann, ne? Also ich fand schon erstaunlich, dann da ist er dann aufgetaucht, wie Olaf Scholz, wie Friedrich Merz, wie Robert Habeck, und man dachte, oh, das wird jetzt normal. Weil wir miteinander sprechen müssen.
Sie taucht ja auch in meinem Film die Vertrauensfrage auf.
Ja.
Und zwar aus gutem Grund, sollten wir Alice Weidel nicht behandeln. Ich meine, dann würden wir doch unseren Beruf als Journalisten nicht richtig ausüben. Die stehen zur Wahl. Das ist, es sei denn, das Bundesverfassungsgericht entscheidet irgendwann anders. Eine Partei, die sich den demokratischen Wahlen stellt, noch ist sie nicht verboten. Also müssen wir sie behandeln. Und Sie haben zu Recht auf die etwa 20% Wählerinnen und Wähler verwiesen. Also die jetzt nicht einzuladen in ein Fernsehduell oder Quadrell und sie nicht in einem solchen Film zu behandeln, wäre ein schwerer Fehler. Und dennoch geht es darum, wie wir sie behandeln. Ich erwarte schon von den Kollegen, die solche Sendungen moderieren, dass sie gut vorbereitet sind und möglicherweise besser, als es der Fall war. Ich erwarte das auch von Leuten wie Olaf Scholz, Friedrich Merz und Robert Habeck, nicht einfach zu sagen, sie sind Nazi. Das, finde ich, reicht nicht. Und die bieten so viel Fläche. Ich habe ja nur gerade das Beispiel genannt mit Matthias Helfferich und Maximilian Kahr. Also ich will es nicht wiederholen, ich habe es ja gerade gesagt. Mhm. Also wenn man solche Menschen, die ja gar nicht mehr drumherum reden, dass sie den Nationalsozialismus verharmlosen, in den eigenen Reihen duldet, dann macht man es den anderen natürlich auch sehr leicht. Und deshalb bin ich enttäuscht, dass diese Punkte in der Wahlauseinandersetzung, auch in der journalistischen Darstellung und dem Reiben von Journalisten an der AfD nicht so Thema wurden, und zwar in aller gebotenen Ruhe, aber auch in aller gebotenen Schärfe.
Wann immer wir zusammensitzen und Sie haben ein neues Projekt, einen neuen Film, ein neues Buch gemacht und dann ich Sie frage, was kommt denn als nächstes, dann behaupten Sie immer, jetzt mache ich erstmal nichts. Ich könnte Ihre Frau jetzt fragen, ob das eine Beobachtung ist, die sie teilt. Ich nehme in ihrem Lachen ja. Also, wenn ich Sie jetzt frage, was machen Sie als nächstes, überspringen wir mal die Stelle nichts. Was machen Sie wirklich?
Ich bin auf Lesereise und werde in wenigen Tagen mit meiner Frau zusammen ein Schiff in Hongkong besteigen.
Okay.
Für eine Lesereise. Und werde auf diesem Schiff, das uns durch verschiedene asiatische Länder und Häfen breitet, lesen und diskutieren, nämlich aus diesem Buch, dennoch sprechen wir miteinander. Aber irgendwann wird dieses Schiff wieder anlegen und dann kommen Sie mit Ihrer Frage,
genau.
Und dann komme ich mit der Antwort, ich kümmere mich dann um meine Band.
Das haben Sie letztes Mal auch gesagt, interessanterweise.
Und ich habe das so gemeint und auch so gemacht.
Aber wer ist jetzt interessant? Also eine Doku über den Beginn, oder ist es schon zu spät, über den Beginn dieser neuen Regierung, die ersten Jahre, die zu begleiten? Oder vielleicht auch, wenn es dann losgeht, Ende des Jahres?
Es wäre spannend. Ich muss bei der Gelegenheit häufiger an Bob Dylan denken, der wahrscheinlich seit seinem 18. Lebensjahr auf Tour ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich so ein Leben führen möchte.
Wie alt sind Sie jetzt?
65.
65?
Der permanent dreht und permanent schneidet. Also ich gönne mir Auszeiten. Und manchmal kommt ja dann sowas raus wie dieses Buch. Wie gesagt, ich habe keinen Film dazu gemacht, sondern ich habe mich treiben lassen und bin dann bei diesem Jahr, was für mich ungewöhnlich war, auf Ideen zu diesem Buch gestoßen und zu Gesprächen. Das war am Anfang wirklich nicht klar, ob das ein Buch werden würde oder nicht. Und ich glaube, in so eine Phase begebe ich mich jetzt wieder, mich sagen wir, geplant treiben zu lassen.
Was ist anstrengender, ein Buch zu schreiben oder eine Dokumentation? Zu schneiden, schreiben oder schneiden, ist die Frage.
Film zu machen ist deutlich anstrengender.
Tatsächlich?
Ja, weil sie es mit mehr Leuten zu tun haben, weil es komplexer ist, es ist logistisch, es ist wirtschaftlich eine Herausforderung. Sie müssen mit einem Budget klarkommen. Sie haben es mit Erwartungshaltung von Redaktionen zu tun. Sie haben es mit einem Anstaltswesen in der ARD zu tun, was es einem auch nicht immer leicht macht. Sie haben es mit vielen politischen Erwartungen zu tun, Generalsekretäre, die darauf achten, dass ihre Kandidaten auch angemessen vorkommen. Und sie müssen sich von all dem freimachen und versuchen einfach nur das, was sie, also einfach nur ist gut, ihre Arbeit zu machen. Aber es ist schon ein Ritt, so ein Film.
Dafür kann man davon leben. Was man ja feststellt, so wie Sie das gemacht haben und so wie ich, wir sind ja nebenbei begeisterte Bücherschreiber. Und dann kriegt man großen Respekt und Demut für die, die nur vom Bücherschreiben alleine versuchen zu leben. Das ist gar nicht so einfach, ne?
Ich habe größten Respekt vor den Buchautoren und Autorinnen, die versuchen, davon zu leben. Ich habe größten Respekt vor den Printkollegen, weil ich weiß, wie auch von den freien Journalisten die Zeilenhonorare inzwischen aussehen. Aber das könnten Sie besser sagen als ich, Herr Heide. Also ja, ich habe großen Respekt und ich weiß um meine besondere Situation, weil ich irgendwann, wir sprachen kurz drüber, eine Produktionsfirma gegründet habe und neben dem Journalismus mich um die wirtschaftliche Seite gekümmert habe, was insgesamt ein Ritt war, aber mich eben heute in die Lage versetzt, Dinge zu machen, die ich sonst nicht machen könnte, nämlich ein Jahr durch 4 Länder reisen und ein Buch zu schreiben. Normal ist das nicht. Normal müssen Journalisten anders abliefern. Und zwar im Wochentakt, im Tagesrhythmus, auf Zeile, auf Beiträge. Ich habe mich von dem Geschäft irgendwann freigemacht und bin in einer Situation, die von mir aus erarbeitet wurde, aber von der ich sehr wohl weiß, dass sie ungewöhnlich ist.
Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Peter, lieber Herr Lambi, vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.